Django ist das Thema, steht auf der Folie. Ich fange kurz mit einer Vorstellung an, wer ich bin, was ich mache. Dann kurze Vorstellung von Django, also was Django ist, warum Django heißt, was es beinhaltet. Überblick über die Architektur. Ich werde ein bisschen Code zeigen, wie Django so aussieht. Ganz oberflächlich allerdings nur, weil es ist ja nur eine halbe Stunde hier insgesamt. Ich werde kurz was zur Django Roadmap sagen, also wie die Django-Entwicklung aussieht. Auch solche Sachen wie Stabilität. Entwicklungsprozess. Ich will kurz ansprechen, wie sieht der Entwicklungsprozess für einen selbst aus im Team? Wie kann man damit Django sinnvoll arbeiten? Django in Zahlen, ein paar Statistiken zu Django. Django in freier Wildbahn, wer setzt Django eigentlich ein? Und am Schluss noch ein paar nützliche Django-Apps. Ja, ich bin Markus, ich bin seit 2001 Softwareentwickler, mache aber schon ein bisschen länger Sachen im Web. Und heute ist mein Fokus eigentlich in erster Linie Sachen mit Python zu machen und da vor allen Dingen dann Sachen mit Django und Mercurial, also Websites mit Django bauen, Mercurial Consulting machen, Mercurial Anpassungen machen. Ich mache das seit 2008 selbstständig und bin seit letztem Jahr einer der Geschäftsführer der Incubus GmbH und Co. KG. Ja, was ist Django? Django ist als erstes mal diese Person. Das ist Django Reinhardt, das ist der bekannteste, der berühmteste Jazzgitarrist überhaupt. Ist leider nicht sehr alt geworden. Warum das so besonders beachtlich ist, dass er der bekannteste und berühmteste Jazzgitarrist ist, ist, dass wenn man mal auf seine linke Hand schaut, sieht man, dass da so Narben sind und die war halt verkrüppelt und trotz dieser Behinderung hat er halt einfach, oder ist er bis heute eigentlich der beste Jazzgitarrist. Gibt auch einen sehr lustigen Film dazu mit Sean Penn, Sweet and Lowdown, wo Sean Penn so einen anderen Jazzgitarristen spielt, der die ganze Zeit in so einer Paranoia lebt, dass Django Reinhardt, der hat ja in Frankreich gelebt, nach in die USA reisen könnte und dann da spielen könnte und der müsste mit ihm spielen und würde dann versagen und er lebt dann die ganze Zeit in so einer Versagerangst. Das ist ein sehr sehenswerter Film. Ja, was ist Django nun wirklich als Software? Django ist natürlich erstmal ein Web-Application-Framework. Ist komplett in Python geschrieben. Das heißt also, ich programmiere selber die Sachen in Python, die Konfiguration ist in Python und es gibt nichts jetzt irgendwie Domain-Specific Languages-mäßiges oder XML-Konfiguration oder irgendwas anderes. Das Einzige, was es noch gibt, ist eine Templating-Language für das HTML. Es ist Open-Source-Software unter einer BSD-Lizenz, also sehr freie Lizenz. Es gibt die Django Software Foundation in den USA, die sich darum kümmert, dass Django quasi auch freie Software bleibt und Sprints organisiert, finanziert, sich um die Konferenzen kümmert und andere Dinge. Es gibt dazu in Deutschland ein Äquivalent, das ist der Deutsche Django-Verein, der versucht hier in Deutschland die Arbeit zu organisieren. Django hat eine sehr umfangreiche Dokumentation, dafür ist es eigentlich auch bekannt und war da auch Vorbild für viele andere Projekte. Umfangreiche Dokumentation bedeutet jetzt hier nicht nur einfach, dass Django jetzt eine riesige Klassendokumentation hat, wo jetzt steht, okay, die und die Klassen mit denen und den Funktionen und denen und den Methoden und so weiter, sondern dass es eine wirklich geschriebene Dokumentation ist, die erklärt, wie man das alles benutzt. Dokumentation ist allerdings nur in Englisch verfügbar. Es gibt eine sehr große und freundliche Community, IRC-Channels, Mailinglisten und so weiter, wo man Hilfe bekommt. Es gibt auch deutsche Mailinglisten und deutsche IRC-Channels. Die Philosophie, mit der Django entwickelt wird oder mit der man auch mit selbst in Django entwickelt, ist als erstes mal Rapid Development. Das ist so ein Begriff, den hat Rails ja im Webbereich geprägt. Sprich, ich entwickle sehr schnell in sehr kurzen Iterationen und komme dazu eben, dass ich sehr schnell neue Features in die Produktion nehmen kann und dass ich auch sehr schnell Feedback bekomme von den Leuten, die meine Applikation später benutzen wollen. Was natürlich sehr wertvoll ist und viel besser ist, als wenn ich irgendwie ein halbes Jahr rumfrickel, dann schmeiße ich da irgendwas hin und alle Leute sagen so, oh, wollte ich überhaupt nicht haben. Anderer wichtiger Punkt ist Loose Coupling, sprich die Komponenten, aus denen dann die Applikation besteht oder mein Projekt, die sind nur sehr lose miteinander gekoppelt. Das heißt also, ich kann leicht einzelne Komponenten ersetzen, ohne dass dann auf einmal alles andere auch auseinanderfällt. Stichwort Refactoring. Diese Applikationen, die ich gerade schon angesprochen hatte, aus denen so ein Django-Projekt besteht, sind wiederverwendbar. Der Hintergrund ist einfach, jeder, der schon mal irgendwie mit einer Website gebaut hat oder so, kennt das ja. Ich schreibe eine Applikation für News, für so ein News-System von einer Website oder für einen Blog oder so oder Fotoverwaltung. Mache die erste Website damit, dann mache ich die zweite Website damit, dann mache ich die dritte Website damit und jedes Mal habe ich den Code geforkt und jetzt habe ich am Ende 3 verschiedene Versionen von dem Code rumliegen und wenn ich dann irgendwie was Neues einbauen will, dann muss ich das überall einbauen und gucken, wie das noch miteinander harmoniert und so und das wird dann immer schwieriger. Und Django versucht dann den Weg zu gehen, dass man eben eine Applikation einmal schreibt und die wiederverwendbar schreibt und in Projekten immer wieder benutzen kann, aber trotzdem sie noch anpassen kann. Anderes sehr wichtiges Paradigma ist Don't Repeat Yourself. Unten drunter steht mal diese Definition aus diesem Portland Pattern Repository Wiki, das schon sehr alt, das Wiki ist, wo es quasi darum geht, dass jede Repräsentation von irgendeinem Ding in dem Softwareprojekt nur an einer einzigen Stelle auch wirklich zu finden ist, und zwar auch da, wo man es erwarten würde. Und nicht irgendwie an 3 verschiedenen Stellen und am besten überhaupt gar nicht da, wo man es nicht suchen würde, weil das führt natürlich wieder dazu, wenn ich was am Code verändern will, muss ich ewig suchen, ich finde es nicht, ich frage mich, warum das nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und es macht natürlich Änderungen auch einfach viel schwieriger. Das ist die Website vom Projekt, die englische, da findet man den Blog, die Dokumentation, die ganzen Community-Seiten, das Wiki, den Bug-Tracker, ja, genau. Und es gibt dann noch Ponys bei Django. Da fragen sich mal Leute, Ponys, warum gibt es dann Ponys bei Django? Das ist das Django-Pony und das Django-Pony ist sowas wie das inoffizielle Maskottchen von Django. Deswegen ist das auch nicht auf der normalen Website drauf, aber viele Leute benutzen das gerne. Das ist mal im Rahmen einer DjangoCon US-Konferenz entstanden, aus einer Kritik von einem von den Leuten von Flickr. Und ich finde das Django Pony eigentlich sehr schön, weil das Django Pony ganz gut zeigt, wie die Django Community eigentlich ist, nämlich dass die Leute nicht so hundertprozentig ernst drauf sind, dass man auch Spaß versteht und dass man halt auch offen für neue Sachen ist. Weil sonst hätte man vielleicht ein etwas seriöseres Ding sich ausgesucht. Okay. Architektur. Grundkonzept der Architektur ist MTV. MTV bedeutet Model Template View. Das ist eine Variation des bekannteren Patterns Model Controller View, was vielleicht manche von anderen Web-Frameworks kennen. Als Django entwickelt wurde, haben sich aber die Leute, die das designt haben, gedacht, okay, oder eigentlich heißt es ja nicht MCVC, MVC, Model View Controller, so wird es ja geschrieben. Model View Controller ist ja eher, kommt ja ursprünglich aus einer anderen Richtung und lässt sich nicht immer so gut auf die Web-Applikationen übersetzen. Es ist dann immer die Frage, was ist denn jetzt hier der Controller, was ist denn jetzt hier der View? Und deswegen wurde dieses MTV-Pattern entwickelt. Wie sieht das jetzt aus konkret? Ich habe einen Webserver, auf dem meine Applikation läuft, der kriegt jetzt einen Request von einem Browser rein und der Request wird dann als erstes an so eine URL-Conf weitergegeben. Alle Komponenten, die hier grün sind, sind sozusagen so Core-Komponenten von Django. Und diese URL-Conf ist das Routing. Das heißt also, dieses Routing entscheidet, welchen Teil der Applikation spricht jetzt der UI, den ich da habe, an. Das ist hier der Fall Orange, das hat einen Hintergrund, nämlich an der Stelle kann ich schon das erste Mal die Middleware von Django benutzen. Mit der Middleware habe ich die Möglichkeit, an den Stellen schon zum sehr frühen Zeitpunkt Code auszuführen. Das kann zum Beispiel an der Stelle sehr wichtig sein, um Caching zu machen, weil dann kann ich schon im Vorfeld entscheiden, okay, den URL kenne ich schon, der ist nämlich schon in meinem Cache und der Cache ist auch noch gültig, also rendere ich die Seite gar nicht erst, sondern liefere gleich die Seite, wie ich es in meinem Memcache schnell habe, aus und kann dadurch natürlich meine Website schneller kriegen und viel mehr Requests beantworten. Dann wird wieder die Middleware aufgerufen und die führt dazu, dass der View aufgerufen wird. Der View ist die eigentliche Business Logic, sprich, da steht der Code drin, der irgendwas macht. Datenbankabfragen, Webservice-Abfragen oder irgendwas anderes. Die Datenbankabfragen passieren bei Django, wenn man das möchte, man muss das nicht so machen, aber es bietet sich an, über sogenannte Models, die auf einen Object Relational Mapper aufbauen. Was bedeutet, ich habe Python-Objekte, die in Wirklichkeit auf Datenbankobjekte referenzieren. Das heißt also, ich kann über diese Python-Objekte direkt mit der Datenbank schreiben, ohne SQL selber schreiben zu müssen. Die Datenbank gibt dann sozusagen die Informationen an das ORM zurück. Das ORM gibt die Informationen an den View zurück und der View ruft dann die Templating Engine von Django auf. Jetzt sehen wir schon sozusagen diese drei Komponenten, ne? Model, Template, View. Und das Template hat wiederum selber nochmal in sich drin Tags und Filter. Wer Templating Engines kennt, kennt das. Man braucht diverse Tags, um komplexere Dinge abzubilden. Man braucht Filter, um Sachen weiter zu verarbeiten. Nach dem Rendering durch die Tags und Filter in dem Template wird das zurückgegeben an den View. An der Stelle habe ich auch wieder die Möglichkeit, über den Middleware einzugreifen und wird dann letztendlich an den Webserver zurückgeschickt. Und das wäre dann zum Beispiel die Stelle, wo wiederum meine Cache-Middleware eingreifen würde. Hier würde nämlich die Cache-Middleware dann die Objekte nehmen und in den Cache schreiben, wenn ich das von dem View zurückschreibe. Weil da, wenn ich jetzt den Cache leer hätte, würde ich da zum Beispiel das HTML in den Cache reinschreiben und das nächste Mal, wenn der URL aufgerufen wird, innerhalb der definierten Zeit, wo der Cache gültig ist, das wieder aus dem Cache rauszuholen. Okay. Jetzt mal eine kurze Übersicht über die wichtigsten Komponenten, die Django so mitbringt. Wie gerade schon erwähnt, es gibt den Object Relational Mapper für die Datenbankzugriffe. Es gibt den sogenannten Admin. Das ist ein einfaches Datenverwaltungstool. Wer PHP-Admin kennt, das ist so ähnlich, aber komfortabler. Einfach ein Frontend für Redakteure quasi. Es gibt die URL-Conf, die ich gerade schon erwähnt hatte, für das ganze Routing. Es gibt die Views, die Templates mit den Tags und Filtern. Dann gibt es ein Session-Framework, womit ich quasi die Sessions meiner User verwalten kann, da Daten reinschreiben kann. Es gibt ein Civilization-Framework für JSON, XML und YAML, sprich ich kann diese Formate lesen und auch wieder rausschreiben, sprich ich kann auch aus Python-Objekten JSON oder XML erzeugen. Es gibt ein Syndication-Framework, womit ich RSS und Atom-Feeds erzeugen kann, ziemlich einfach. Es gibt GeoDjango. Das ist eine Implementation von geografischen Informationssystemen, GIS. Das bedeutet quasi, dass ich eine Karte habe und auf diese Karte kann ich so verschiedene Ebenen drauflegen, zum Beispiel für Straßennetze, Wassernetze oder Bevölkerungsdichte oder andere Informationen und kann dann damit komplexe Sachen machen. Und dazu brauche ich bestimmte Datenbanken, die das unterstützen, zum Beispiel PostgreSQL mit PostGIS. Und ich brauche halt auch einen Layer in meiner Applikation, der das abbilden kann. Und das kann dieses GeoDjango machen. Das heißt also, wenn ich mit sehr komplexen Geodaten arbeiten will, kann ich das mit dem GeoDjango machen. Dann gibt es ein komplettes Framework für Formulare. So was möchte man natürlich auch, weil alles manuell mit Formularen machen ist ziemlich anstrengend. Es gibt ein entsprechendes Validation Framework für die Daten aus den Formularen. Es gibt verschiedene File Storage Backends, dass man halt die Dateien nicht nur aufs lokale Dateisystem schreiben kann, sondern zum Beispiel auch auf entfernte Dateisysteme, Strichwort sowas wie S3 oder so. Es gibt ein Authentication Framework für die Authentifizierung von Nutzern und auch die Autorisierung von Nutzern. Es gibt ein Testing Framework für Test Suites, da kann ich sowohl Unit-Tests mitmachen, als auch Functional-Tests, als auch GUI-Tests im Sinne von Selenium-Tests zum Beispiel. Es gibt ein Caching Framework, wo ich verschiedene Cache-Backends bedienen kann, also sowas wie Memcache oder ich kann Datenbank als Cache benutzen oder mein Dateisystem. I18n oder L10n, sprich Internationalisierung, Lokalisierung. Wenn ich eine Website in mehreren Sprachen habe, möchte ich natürlich, dass die Dinge in mehreren Sprachen ausgegeben werden können und dass halt auch Währungen oder Uhrzeiten an die jeweiligen Lokalisierungen angepasst sind. Die ja schon angesprochene Middleware, um in den Prozess eingreifen zu können und letztendlich halt noch eine ganze Menge Security-Features, um zum Beispiel so Sachen wie Cross-Site-Scripting, Cross-Site-Request-Forgery-Attacken oder Click-Hijacking-Attacken zu verhindern. Okay, jetzt kommen wir mal zum Code. Ich versuche mal auf die Schnelle ein paar Sachen zu zeigen, wie so eine Django-Applikation ungefähr zusammengebaut wird. Das erste, was ich machen muss, ist Django zu installieren. Dafür gibt es in Python so einen Packaging-Manager, pip. Sag ich pip install Django, dann ist das installiert. Und dann kriege ich dazu ein Kommandozeilentool, das heißt Django Admin Py. Dann sage ich start project my project und dann legt das über so ein Scaffolding so eine Verzeichnisstruktur an, die dann ungefähr so aussieht. Es gibt dann hier dieses my project Verzeichnis, weil das hat er angelegt, weil ich es so genannt habe. Da drin gibt es dann die Datei ManagePy. Das ist so ein Administrationsskript für die ganze Sache, wo ich an der Kommandozeile verschiedene Sachen machen kann. Und dann gibt es da drin dieses MyProject-Verzeichnis nochmal. Aber das heißt beides gleich, aber es ist unterschiedlich, weil das obere ist sozusagen der Verzeichnis-Container für mein Projekt und das untere hat so eine Init-Python-Datei, die das Ganze als Python-Package markiert. Und darin sind halt die wichtigsten Konfigurationen für mein Projekt, nämlich die Settings-Py, wo die ganzen Konfigurationen abgelegt sind, die URLs-Py, die dieses Routing definiert, also den Einstiegspunkt für das Routing, und die WSGI-Py, die brauche ich später für das Deployment mit dem WSGI-Application-Server. Ich kann dann in dieses MyProject-Verzeichnis wechseln und kann mit diesem ManagePy, Python ManagePy Run Server aufrufen und dann kann ich den Application Server schon im Development-Modus starten und sehe dann die Seite, wie sie da unten drunter aussieht. Das heißt also, in Django ist ein Entwicklungsserver gleich eingebaut. Ich muss nicht irgendwie wie bei PHP erstmal Apache installieren, Mod PHP installieren und gucken, wie ich das zum Laufen kriege, sondern Django installieren, wenn man Python schon hat, ansonsten Python installieren und das läuft. Danach nehme ich dieses ManagePy-Skript wieder und sage Start at Pages, weil wir wollen jetzt eine Applikation anlegen, die heißt Pages. Und wenn wir jetzt schauen, sehen wir, dass hier dieses neue Verzeichnis Pages entstanden ist. Und dann ist wieder eine Init-Py, eine Models-Py für die Models, Tests-Py für die Test-Suite und eine Views-Py für die Views. Das heißt also, Django legt das dann für mich alles schon gleich an. Man kann das auch manuell anlegen, aber das macht es halt ein bisschen einfacher. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist ein Model schreiben. Und ein Model ist quasi die Verbindung für mich zur Datenbank. Sprich, ich schreibe dann hier so eine Klasse, die nenne ich zum Beispiel Page. Und die Klasse ist das Äquivalent zu einer Tabelle. Also wenn ich jetzt eine Tabelle in SQL anlege und die ganzen Attribute, die ich da sehe, Title, Slug und Body, die sind wie Spalten der Tabelle. Das heißt also, ich habe jetzt letztendlich eine Tabelle Page und die hat drei Spalten. Nämlich einen Titel für die Seite, den Slug benutze ich nachher, um den in den URL einzusetzen und das ist so eine spezielle Eigenschaft von Django und den Body. Und man sieht zum Beispiel an dem Slug, man kann halt auch schon direkt also Eigenschaften an diesen Spalten setzen, zum Beispiel mit Unique gleich True setze ich einen Unique Index auf die Spalte, damit jeder Slug nur einmal vorkommt, weil den benutze ich als Ersatz für meinen Primärschlüssel. Und da darf es den logischerweise nur einmal geben, ansonsten kann ich eine Seite nicht mehr eindeutig rausfinden aus der Tabelle. Unten drunter kann ich so Metainformationen angeben, zum Beispiel, wenn das Ding ausgegeben wird, wie das bezeichnet wird, weil sonst würde der einfach den Klassennamen nehmen, Page, aber ich will es auf Deutsch haben, also schreibe ich in Seite oder Seiten. Und unten drunter schreibe ich noch so eine Unicode-Funktion, die einfach dafür genutzt wird, wenn ich bei dem Objekt Print mache, was wird dann zurückgegeben und in dem Fall würde dann ausgegeben werden Seite, Doppelpunkt und dann der Titel der Seite. Außerdem lege ich noch so ein Admin an, die Datei muss ich extra anlegen, diese Admin-Py, weil die gibt es so nicht. Und da schreibe ich so ein bisschen Code rein. In erster Linie sind das so oben zwei Imports, wo ich Python-Code nachlade und dann lege ich diese Klasse Page-Admin an, mit der ich das konfiguriere, wie ich das haben will. Was das macht, sieht man gleich besser auf dem Screenshot. Und ich registriere, das ist das Wichtige, mein Page-Model mit diesem Page-Admin bei Django. Und dann weiß Django, okay, ich will jetzt dieses Page-Model mit dem Admin verwalten und ich kriege dann gleich eine GUI dafür geliefert. Das Letzte, was ich dann noch machen muss, ist in dieser URLs-Py das so machen, dass ich hier unten an der Stelle diesen URL habe. Und das ist hier ein regulärer Ausdruck, der quasi sagt, wobei hier an der Stelle hier ist nicht viel regulär, das ist ein normaler String, aber es könnte ein regulärer Ausdruck sein, dass ich sozusagen allem, was mit admin/ anfängt an URLs, will ich diese admin-side-URLs benutzen, also die URLs, die der Admin schon für mich generiert. Das ist jetzt immer alles super abstrakt, weil man hat jetzt noch nichts gesehen und alle fragen sich, was kommt jetzt am Schluss wahrscheinlich. Am Schluss sieht das dann so aus. Ich mache dann erstmal diese SyncDB, das generiert ziemlich viel Output und das generiert den SQL-Code, damit ich quasi in meiner Datenbank hinterher die Tabellen generiert habe und dann mit den Python-Objekten darauf arbeiten kann. Weil bis jetzt hatte ich ja nur Python-Code geschrieben und irgendwie muss ja aus dem Python-Code SQL-Code werden. Und danach kann ich dann wieder das Run-Server machen, falls den ich noch die ganze Zeit im Hintergrund schon laufen hatte. Und wenn ich jetzt den URL aufrufe, /admin, wie man da oben sieht, dann komme ich jetzt hier auf diese Eingabemaske und kann mich dann mit einem Account, den ich auch während dieses SyncDB-Prozesses angelegt habe, da anmelden. Und kriege dann sowas hier. Das war, was ich vorhin meinte, so ein bisschen wie PHP im Admin. Ich habe nämlich jetzt für jede Spalte hier ein entsprechendes Eingabefeld und kann jetzt eben hier Text eingeben. Und jetzt sieht man auch so, wozu dieses Slug-Feld eigentlich gut ist, was wir da haben. Dieses Slug-Feld nimmt nämlich einfach den Titel oben von der Seite, macht alles in kleine Buchstaben, ersetzt die Leerzeichen durch Bindestriche und dann kann ich das halt immer in eine URL verwenden, so wie man das von Blogs zum Beispiel kennt, halt diese schönen URLs, die so SEO-Leute ganz toll finden. Und unten habe ich dann meinen Text. Kann ich dann speichern, sieht das dann so aus. Ich habe also auch Listenansicht noch für die Objekte, ich habe so ein paar Sachen weggelassen und was ich letztendlich jetzt will, ich möchte halt mit so einem URL jetzt das aufrufen können, ne? Wobei natürlich der Hostname vorne beliebig ist, das ist jetzt für die Entwicklungsumgebung der Hostname, aber ich möchte ja dieses aufrufen wollen können. Also muss ich nochmal meine URL-Konfiguration erweitern und schreibe hier unten das Rote dazu und lade diese Pages-URLs nach, die ich dann in meiner Pages-Verzeichnis neue URLs per anlege und dann ganz hier unten sieht man das, einen regulären Ausdruck reinschreibe, der dann auf diesen auf diese Zeichenkette, die wir hier hatten, mappen kann, auf dieses Willkommen, Minus, Auf und so weiter. Und dann muss ich eine View schreiben, weil bis jetzt habe ich ja sozusagen nur den ganzen Backend-Kram geschrieben. Wie kann ich Daten pflegen? Jetzt will ich die Daten im Frontend ausgeben. Ich schreibe also ein View. Ich kann mir hier oben so zwei Helper-Funktionen nachladen, getObject0404 und Render. GetObject0404 macht exakt, was die Funktion sagt, nämlich ein Objekt aus der Datenbank laden oder gleich eine 404-Seite entsprechend zurückschicken, wenn es das Objekt nicht gibt. Und die Sache halt, ich will ein Page-Objekt nachladen und die Bedingung, die ich dafür festlege, ist, dass der Slug gleich der Slug ist. Und diesen Slug kriege ich über das Argument von der Detail-Funktion rein und der Slug ist halt einfach das, was ich hier unten im regulären Ausdruck angegeben habe. Das wird quasi aus dem URL rausgeschnitten. Willkommen auf der Startseite. Wird dann hier reingegeben und dann wird halt die Seite aus der Datenbank rausgesucht, die dieses Willkommen auf der Startseite als Slug gesetzt hat. Und unten rendere ich dann halt einfach ein Template wieder zurück. Indem ich eben sage, diese Renderfunktion, ich gebe da den Request wieder rein, den ich oben hatte, damit ich die Metainformationen weiter behalte, die an dem Request dran waren. Ich sage, welches Template ich rendern will, nämlich Pages Detail. Also im Verzeichnis Pages, das Detail-HTML, das Template möchte ich benutzen und ich gebe diesen Kontext mit, wo dieses Datenbankobjekt drin ist. Und so sehen dann am Ende die Templates aus. Ich lege einmal so ein Base-HTML-Template an, im Template-Ordner von meinem Projekt. Den muss ich erstmal anlegen, den Template-Ordner. Und da definiere ich oben so einen Block, den nenne ich Content. Und der ist aber leer. Und dann sehe ich unten, habe ich jetzt in dem Pfad Pages, Template, Pages, Detail, HTML, also in meiner Applikation, dieses Detail, HTML, Template angelegt. Und da steht jetzt Extend Space HTML. Und das ist letztendlich wie bei der Programmierung mit Objekten, mit Klassen. Man kann sich das so vorstellen wie, Base HTML ist die Elternklasse und dieses Detail, HTML ist die Kindklasse und das erbt von dieser Elternklasse, von dem Elterntemplate. Und dementsprechend erbt das alle Blöcke. Und die Blöcke kann es von unten her überschreiben. Und das mache ich unten, indem ich jetzt zwischen Block Content und Endblock sage, ich schreibe da jetzt Content rein, nämlich Object Title. Wir hatten ja hier gesehen, Object ist Page, ne? Bei Kontext, vorletzte Zeile. Und und jetzt ist hier das Object auch zur Verfügung. Ich kann also den Object Title benutzen und ich kann auch Object Body ausgeben und mit dem Pipe-Zeichen Line Breaks benutze ich eben zum Beispiel einen Filter, um dann halt Zeilenumbrüche in BR-Text umzuwandeln. Und am Schluss sieht das dann so aus. Wird halt meine Sache rausgerendert und ich sehe halt, oben steht dieses H1 My Website und unten steht das, was im Content-Block in Detail-HTML geschrieben wird und alles taucht zusammen auf. Die Templates werden also zusammengeschweißt. Kurz ein paar Worte noch zur Roadmap. Django hat eine stabile API. Es ändern sich also nicht so viele Sachen an der API. Man kann relativ gefahrlos auf die nächste Version upgraden. Es gibt alle 9 Monate einen neuen Release. Und es gibt eine sehr klare Deprecation-Timeline. Sprich, es dauert immer 2 Releases, bis ein Feature wirklich vollständig rausfliegt. Man kriegt da vorher Deprecation-Warnings. Man kann also nicht einfach so davon überrascht werden, dass auf einem Feature fehlt. Und ab Django 1.5, weil das wird oft gefragt, gibt es einen experimentellen Support für Python 3.3. In Python gibt es ja inzwischen die 3er-Version. Und die wird ab da dann experimentell unterstützt. Kurz zum Entwicklungsprozess. Wir haben das ja jetzt gerade schon mal gesehen, das ist jetzt hier nochmal vereinfacht dargestellt, wie dieser Entwicklungsprozess eigentlich aussieht. Das Erste, was ich nicht mache, ist, ich lege die Models an und diesen Admin. Und dann kann ich quasi zweigleisig vorgehen. Ich kann nämlich den Redakteuren sagen, ihr könnt jetzt schon den Admin nehmen und ihr könnt Inhalte anlegen Und gleichzeitig können die Programmierer aber das Frontend weiterbauen. Das heißt also, ich habe hier einen Zeitgewinn, weil die Redakteure können schon arbeiten, können Inhalte einpflegen, obwohl die anderen Leute gleichzeitig, die Entwickler, weiterarbeiten können, können Views anlegen, Templates anlegen und ich kann dann zu einem Deployment kommen in einer kürzeren Zeit, weil eben der Content parallel angelegt wird zum Bauen von dem Frontend. Kurz noch ein paar Zahlen zu Django. Es gibt ungefähr 6 Millionen Besucher pro Monat auf der Website, also auf der DjangoProject.com Website. Es gibt fast 22.000 Leute, die die englische Mailingliste lesen. Es gibt über 2.000 Packages auf diesem Python Packaging Index, was mehr als 10% der Packages sind. Das sind also alles Django Applications, Add-ons und andere Dinge, die ich mit Django benutzen kann. Und es gibt insgesamt 33 Kernentwickler, die das ganze Projekt pflegen. Django ist in über 65 Sprachen verfügbar. Natürlich sind nicht alle 65 Sprachen voll übersetzt, aber es sind mehr als 40 Sprachen, die mehr als 85% der Übersetzung übersetzt haben. Django in freier Wildbahn ist immer noch ganz interessant, weil die Fragen würden jetzt wahrscheinlich eh gleich im Anschluss kommen. Wer setzt überhaupt jetzt Django so ein, weil kennt ja kein Mensch. ZDF setzt zum Beispiel Django ein, gibt so eine Fernsehserie, Die letzte Spur. Und dazu gibt es ein Online-Spiel und das Online-Spiel ist mit Django gemacht. Washington Post setzt Django ein, ADIO, so ein Streaming-Dienst, den manche vielleicht kennen, setzt Django ein, Vodafone setzt Django ein, Mozilla Add-ons ist mit Django gemacht, war früher mal mit CakePHP gemacht, ist aber weggekommen. Discovery Channel setzt Django ein, VMware setzt Django ein, Discus, dieses sehr große Diskussionsframework, was manche kennen, was immer so unter Blogposts gerne benutzt wird, JavaScript-Zeug, setzt Django ein. Die haben 50 Millionen User, also wenn irgendwer sozusagen Fragen hat, skaliert Django? Ja, Django skaliert, sonst könnten die das nicht machen. Instagram setzt Django ein, das ist die Firma, die gerade für 1 Milliarde von Facebook gekauft worden ist. Der gesamte Backend von Instagram, das ist ja eine iPhone- und Android-Applikation, ist in Django geschrieben. National Geographic setzt Django ein und New York Times. Kurz noch ein paar interessante Apps, die es mit Django gibt. Es gibt diesen Debug-Toolbar, der poppt dann hier so an der Seite auf und kann dann noch mehr Informationen anzeigen. Wer Symfony kennt, da gibt es das Gleiche. Gibt es also sowas auch für Django. Es gibt Souse, das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil es gibt keine Migrations im Core. Wenn ich also diese SQL-Sachen weiterentwickeln will, brauche ich dieses Souse für die Migrations, deswegen erwähne ich es hier gleich schon mal, auch mit dem URL. Es gibt Celery als Distributed Task Queue. Die vorhin sind nachher auch alle online. Muss man nicht schnell die URLs mitschreiben. Es gibt Haystack als modulares Suchelement, Suchapplikation. Und es gibt Gunnycorn als komplett in Python geschriebenen Application Server, den ich alternativ zu ModWSGI zum Beispiel benutzen kann, wenn ich es mit Apache deploy. Das Ganze findet man, und also die ganzen Packages und noch viele mehr findet man auf django-packages.com. Das ist so eine riesen Übersicht über alle Django-Apps, die es gibt. Ja, das war's. Es war ein bisschen viel in den Folien, weil ich wusste nicht so richtig, was ich weglassen sollte. Ich habe es gerade so in der Zeit geschafft, aber ich freue mich trotzdem noch, Fragen zu beantworten.
Hi, Sie hatten gesagt, Django 1.5 mit Python 3.3, aber ab wann, also August 2015, also ab wann?
Ach so, es gibt diesen 9-monatigen Release-Zyklus, Django 1.4 ist im März erschienen, das heißt also, Django, genau, zu Weihnachten ist so der anvisierte Zeitpunkt, wo Django 1.5 rauskommt, das heißt also Dezember, Januar, also Dezember 2012, Januar 2013 kommt Django 1.5 raus mit dem experimentellen Python 3.3 Support. Ja. Weitere Fragen noch?
Anscheinend nicht.
Okay, es gibt noch einen Stand unten in der Halle, so einen Gemeinschafts-Python-Stand, da ist auch Django vertreten. Ich bin dann den Rest des Tages noch an dem Stand, also wenn jemand im Nachhinein noch irgendeine Frage einfällt oder ja nochmal hier Sachen genauer gezeigt haben will, weil das hier zu schnell ging, gerne zum Stand kommen. Ich bin da noch einen ganzen Tag und beantworte jede Frage. Okay, ciao.
Herzlichen Dank an Herrn Markus Zappler-Grundmann für diesen Vortrag.